Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bildungspolitik ist kein Spaziergang. Warum nicht? Einerseits droht an jeder Ecke der ideologische Grabenkampf. Turbo-Abi, Zentral-Abi, Inklusion. Gibt ja viele Zankäpfel. Auf der anderen Seite ist Bildungspolitik ziemlich komplexe, um nicht zu sagen trockene Detailarbeit. Und damit diese trockene Detailarbeit nicht im Bildungsföderalismus zerrieben wird, gibt es die Kultusministerkonferenz. Kritiker sagen jetzt aber, die arbeitet zu langsam, zu ineffizient. Ob das stimmt, darüber sprechen wir in dieser Sendung. Am Mikrofon Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Damit nicht 16 Bildungsministerien ihr eigenes Schulsüppchen kochen, gibt es die Kultusministerkonferenz. Da treffen sich die Amtsinhaber und stimmen sich ab. Und es gibt ja viel abzustimmen. Eines der Bretter, die da seit Jahren gebohrt werden, ist die Vergleichbarkeit der Abschlüsse. Wir hatten ja noch vor ein paar Wochen eine kurze, aber heftige Debatte um das Zentralabi. Manchem geht die Arbeit der KMK aber vor allem eines viel zu langsam und zu zäh voran. Und der Deutsche Philologenverband, also der Verband der Gymnasiallehrerinnen und Lehrer, hat deswegen jetzt eine grundlegende Strukturreform gefordert. Die Chefin des Verbands hat gar gesagt, sie halte eine Professionalisierung der KMK-Arbeit für unbedingt nötig. Eine Kernforderung, keine Landesminister mehr an die Spitze der KMK. Was sagt die selbst dazu? Am Telefon ist Generalsekretär Udo Michalik. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Schulz, freut mich sehr.
Also was halten Sie davon? Keine Ministerin, kein Minister mehr an der Spitze der Kultusministerkonferenz. Gute Idee oder nicht?
Eine weniger gute Idee, weil das System lebt ja schließlich davon, dass nach dem Motto Primus inter pares hier die Ministerinnen und Minister der Länder untereinander versuchen, einen bildungspolitischen Konsens in länderübergreifenden Fragen herzustellen. Insofern hat sich das in 70 Jahren KMK-Geschichte als sehr zweckdienliches Instrument erwiesen, dass aus den Reihen der Kultusministerinnen und Kultusminister der Länder der Vorsitz gewählt wird und dann auch in einem Rotationsverfahren die Belastungen, die daraus erwachsen, gleichmäßig auf deren Schultern verteilt wird.
Das Argument ist jetzt aber, dass es da einen Interessenkonflikt geben könnte, wenn Kultusminister eines Landes zum Beispiel die Arbeit an den gemeinsamen Bildungsstandards vorantreiben soll, aber nur die Interessen oder in erster Linie die Interessen des eigenen Landes vertritt. Das ist doch zumindest eine plausible Annahme.
Weniger, weil genau das Thema Bildungsstandards ist eigentlich ein ganz gutes Thema, was sich herausgreifen lässt, weil dort über die einzelnen Länderinteressen hinaus die Kultusministerinnen und Kultusminister einen Konsens gefunden haben und unter der jeweiligen Präsidentschaft dann auch immer konsequent vorangetrieben wurde. Und im Ergebnis der Erarbeitung der Bildungsstandards, und man muss gerade bei den Bildungsstandards sehen, dass das ein und das spricht eigentlich gegen die Kritiker, dass ein Prozess, der sich seit 1997 konsequent bis heute durchzieht, dass unabhängig von den Ländervorsitzenden in der KMK hier ein gemeinsamer Konsens gefunden wurde über die Bildungsstandards, über das Bildungsmonitoring bis hin zur Schaffung eines unabhängigen Bildungsinstituts wie das IQB. Und das ist, glaube ich, ein Ausweis dafür, dann auch dafür, dass die KMK sehr, sehr effizient und effektiv und sehr professionell an den Fragen der Zeit arbeitet.
Ja, dann lassen Sie uns mal auf ein Beispiel jetzt im Sommer schauen, der gemeinsame Aufgabenpool für die Abi-Prüfung. Eine Errungenschaft hat die KMK ja geschaffen, aber dieses Jahr hat doch gezeigt, dass da jedes Land irgendwie für sich gewerkelt hat, weil diese gemeinsamen Aufgaben aus diesen Poolen überhaupt nicht verbindlich waren und auch immer noch nicht sind. Da kann man da jetzt allen Ernstes erwarten, dass zum Beispiel der bayerische Kultusminister, wenn er jetzt KMK-Chef wird, dass der sich mit aller Kraft dafür einsetzen wird, dass der gemeinsame Aufgabenpool verbindlich verpflichten wird?
Ja, es war mitunter auch die bayerische Kollegin wie sein Vorgänger Ludwig Spähnle, die sehr, sehr massiv dafür eingetreten sind, den gemeinsamen Abituraufgabenpool zu schaffen. Und auch das ist wiederum, wenn man die Genese des Aufgabenpools betrachtet, nicht ganz so, wie Sie es jetzt ganz beschrieben haben, weil vor dem Hintergrund des Postulates der Freiwilligkeit haben sich am Ende des Prozesses doch alle Länder beteiligt und wir haben zumindest in zwei oder drei Ländergruppen für die Mathematikprüfung einheitliche Termine gefunden, an denen dann die Abiturprüfung geschrieben wird. Die Probleme, die in diesem Jahr aufgetreten sind, würde ich erstmal verbuchen unter Probleme, die in jedem Transformationsprozess auftreten können. Sie sind nicht schön, ich will es nicht schönreden, aber wir arbeiten dran und wir ziehen unsere Lehren aus diesen Fehlern, um das, was sich die KMK vorgenommen hat, in diesem Prozess zu erreichen, dann auch erreicht werden kann.
Jetzt wird die Arbeit der Kultusministerkonferenz von außen, also gerade unter Nicht-Fachkundigen, möglicherweise als etwas schwerfällig gesehen, weil klar, es auch einfach um sehr komplexe Themen geht. Schon klar. Wo sehen Sie denn selbst Potenzial für Optimierung?
Also das ist ja das, was die Länder ja sich selber auf den Weg gemacht haben. Ich will es mal umschreiben, wo die Länder gesagt haben in der KMK, wir möchten eine über das Hamburger Abkommen hinausgehende Vereinbarung, Ländervereinbarung oder einen Staatsvertrag miteinander schließen. Das macht ja schon deutlich, dass die Ministerinnen und Minister in der KMK erkannt haben, dass es unter den Zeichen der Zeit Veränderungsbedarf gibt und dass diese gewillt sind, diese anzugehen, weil unter verschiedenen Maßgaben selbst die Kolleginnen und Kollegen untereinander nicht verstehen können, weil Beschlüsse, die gemeinsam einmal getroffen wurden, dann von dem einen oder anderen und von der einen oder anderen nicht mehr eingehalten werden. Also diese Frage auch der Verbindlichkeit der Beschlüsse, die wir eingehen und die Empfehlungen, die wir verabschieden, das ist ein Punkt, wo Ministerinnen und Minister zurzeit sehr stark daran arbeiten, beziehungsweise auch in einigen inhaltlichen Fragen wie der Digitalisierung oder anderen bildungspolitischen Themen hier einen Konsens herzustellen, der länderübergreifendes Handeln ermöglicht. Und das ist nämlich, das möchte ich den Hörerinnen und Hörern gerne nochmal erläutern. Die KMK ist nicht dazu da, in jedem einzelnen Land die Dinge zu regeln, sondern wirklich zu sehen, wo sind länderübergreifende Handlungsmaterien, wie eben die Anerkennung von Abschlüssen oder die Lehrerausbildung, wo die Länder zusammen im Interesse eines einheitlichen Bildes wirken müssen, ohne dabei die einzelnen länderspezifischen Gegebenheiten aufzugeben.
Eine Reform der Kultusministerkonferenz fordert der Deutsche Philologenverband. Was sagt die KMK selbst dazu? Habe ich den Generalsekretär Udo Michalik gefragt. Herr Michalik, vielen herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Campus und Karriere im Deutschlandfunk. Die Zahl der Krankmeldungen am Arbeitsplatz aufgrund psychischer Erkrankungen steigt seit Jahren. Man weiß das. Vor kurzem erst gab es da Zahlen aus einer Krankenkassenstudie. Innerhalb weniger Jahre hat sich die Zahl der Krankmeldungen verdreifacht. Woran liegt das? Stellen wir mal eine Vermutung auf. Die Arbeitswelt ist stressiger geworden, die Arbeitsverdichtung hat zugenommen und moderne Technik hat zu ständiger Erreichbarkeit geführt. Dazu passt auch eine aktuelle Studie der Gewerkschaft Verdi. Mehr als die Hälfte der befragten Arbeitnehmer fühlt sich bei der Arbeit häufig gestört, was bei vielen offenbar zu Stress führt. Hängt mehr Belastung mit psychischen Erkrankungen zusammen? Wie so oft? Ganz so einfach ist es nicht. Moritz Börner hat mit einem Betroffenen gesprochen.
Vor etwa anderthalb Jahren fing es bei mir an. Wir hatten zweiwöchige Urlaube kurz hintereinander gemacht. Und in der Zeit habe ich mich kein Stück erholen können, sondern an dem Montag, wo ich im Büro war, habe ich gedacht, ich wäre gestern rausgekommen.
Thomas ist Ende 50 und hat seinen Job als Architekt bei einem Liegenschaftsbetrieb eigentlich immer sehr gerne gemacht. Aber irgendwann im Frühjahr 2018 ging es nicht mehr. Diagnose: Depression.
Dazu kam, dass ich kurz hintereinander zwei kleine Nervenzusammenbrüche hatte und beim zweiten, der in einem Heulkrampf endete, war es danach so für mich, als ob ich einen Schalter umgelegt hätte. Ich war danach dauertraurig und konnte mich nicht mehr an irgendetwas erfreuen. Ich war ja wirklich tief traurig und hatte auch teilweise Todessehnsüchte. Ich wollte einfach nur nicht mehr da sein. Jetzt nicht aktiv als Suizid, aber einfach nicht mehr da sein.
Ein Jahr lang blieb Thomas krankgeschrieben. Damit ist er einer von vielen. Jeder 18. Arbeitnehmer konnte im vergangenen Jahr aufgrund psychischer Erkrankungen nicht arbeiten. Das klassische Burnout spielt im Gegensatz zu früher seltener eine Rolle. Die meisten Patienten leiden unter Depressionen und Angststörungen, erklärt Andreas Storm von der Krankenkasse DRK Gesundheit, die die Studie in Auftrag gegeben hat.
Wenn man das hochrechnet auf alle Arbeitnehmer in Deutschland, dann sind 2,2 Millionen Menschen davon betroffen. Die Brisanz liegt darin, dass sich seit 1997, also in gut zwei Jahrzehnten, die Anzahl der Menschen, die von Depressionen oder Angstanpassungsstörungen betroffen sind, mehr als verdreifacht hat.
Beschäftigte in der Pflegebranche und Lehrer leiden am öftesten unter psychischen Erkrankungen. Auch Gerd Höhner von der Psychotherapeutenkammer NRW beobachtet seit Jahren, dass die Zahl der Patienten, die aus psychischen Gründen arbeitsunfähig sind, steigt. Er meint, der Anstieg der Behandlungsfälle bedeute nicht automatisch, dass es heute mehr Erkrankungen gibt als früher.
Wir müssen unterscheiden zwischen der realen Zunahme von Erkrankungen und der Zunahme von Behandlungsfällen. Wenn Menschen psychische Störungen und Krankheiten haben, dann gehen sie heute sehr viel früher zu einem Psychotherapeuten als noch vor 10 Jahren.
Für ihn zeigt die Studie vor allem eins: Psychische Erkrankungen waren jahrzehntelang ein Tabuthema, ganz besonders am Arbeitsplatz. Und so haben früher viele Menschen keine Hilfe in Anspruch genommen, obwohl sie die eigentlich dringend benötigt hätten. Für den an Depressionen erkrankten Architekten Thomas war der Gang zum Facharzt für Psychotherapie der richtige Weg. Ein stationärer Aufenthalt in einer Klinik half ihm Schritt für Schritt aus der Depression.
Einmal in die Richtung Achtsamkeit. Wie geht es einem? Was gefällt einem? Da ging es auch darum, dass ich mich grundsätzlich für alles immer verantwortlich fühlte. Das hieß, ich sollte mich entpflichten. Das war sehr schwer, weil das ist halt ein Naturell von mir wohl. Es ging um Persönlichkeitsstile, anhand derer man feststellen konnte, wie reagiert man eigentlich, warum. Dann war Sport ein wichtiger Ansatz, aber auch die Patientengespräche untereinander waren ein wichtiger Ansatz. Dass man merkt, man ist nicht allein, es geht anderen auch so.
Architekt Thomas arbeitet inzwischen wieder, aber weniger als früher. Er hat jetzt eine Teilzeitstelle. Er hat den Eindruck, dass er aufgrund seiner Depressionen am Arbeitsplatz nicht stigmatisiert wird.
Ich habe sehr viel Beistand bekommen. Ich habe ein betriebliches Eingliederungsmanagementgespräch geführt, wo ich Wünsche äußern konnte, wo ich sagen konnte, was künftig sich ändern muss auf meiner Arbeit. Ich habe in der Zeit danach immer die Stunden reduziert. Ich bin jetzt auf Teilzeit. Das tut mir sehr gut und das macht der Arbeitgeber mit. Also er ist schon sehr fürsorglich, was das betrifft.
Er ist mit seiner jetzigen beruflichen Position zufrieden. Aber würde er weiter auf der Karriereleiter nach oben wollen, dann könnte es schwierig werden. Arbeitnehmer, die aufgrund von psychischen Erkrankungen lange Auszeiten nehmen mussten, werden bei Beförderungen seltener berücksichtigt, glaubt Gerd Höhner von der Psychotherapeutenkammer NRW. Dazu passt auch, dass die Arbeitslosigkeit unter Menschen, die psychisch erkrankt sind oder waren, deutlich höher ist als im Rest der Bevölkerung.
Warum nimmt die Zahl der Krankmeldungen am Arbeitsplatz aufgrund psychischer Erkrankungen zu? Moritz Börner hat auf der Suche nach einer Antwort auch mit einem Betroffenen gesprochen, dessen richtigen Namen wir allerdings verändert haben. Die deutsche Wirtschaft braucht qualifizierte Zuwanderung. Sie wird ja jedenfalls nicht müde, das immer wieder zu betonen. Aber wer auf dem deutschen Arbeitsmarkt Fuß fassen will, der oder die hat es nicht immer leicht, auch wenn es sich um Akademiker handelt. Und da geht es dann nicht immer nur um das leidige Thema Anerkennung von Abschlüssen. Es geht auch um kulturelle Unterschiede, um die fehlende Erfahrung in der deutschen Arbeitswelt. Viele zugewanderte Akademiker arbeiten deswegen teils deutlich unter ihrer Qualifikation. Eine Berliner Hochschule will das mit einem speziellen Training ändern. Claudia van Laak hat mittrainiert.
Ein wichtiger Teil von interkulturellen Kompetenz ist die Neugierde.
Dozentin Nathalie Schnarr steht im Seminarraum A318 der Berliner Beuth-Hochschule. Vor ihr 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Slowenien, der Ukraine, Nigeria, Brasilien und Syrien. Interkulturelle Kommunikation am Arbeitsplatz lautet das Thema. Wie ist es zum Beispiel mit der Pünktlichkeit in Syrien? Nicht so wichtig, lautet die Antwort. 1 oder 2 Stunden später, egal.
Kein Problem. Hauptsache, du kommst.
Wer als ausländischer Akademiker auf dem deutschen Arbeitsmarkt erfolgreich sein will, muss pünktlich sein. Klingt wie eine Binsenweisheit, ist aber vielleicht nicht allen Zugewanderten klar. Mit dem Programm Beuth Bonus Plus sollen die Teilnehmer einen Einstieg schaffen, der ihrer Qualifikation entspricht. Arbeiten doch ausländische Arbeitskräfte häufig in schlecht bezahlten Jobs, für die sie überqualifiziert sind. Projektkoordinatorin Konstanze Adlung.
Also das ist immer das Riesenfragezeichen, was muss ich in Deutschland machen, um überhaupt als Experte oder als Spezialist oder als Fachkraft wahrgenommen zu werden. Und da versuchen wir Ihnen Hilfestellung zu leisten.
Kaja Napotnik kommt aus Slowenien, hat Kultursoziologie und Gender Studies studiert. Die 29-Jährige hat in Berlin ein Praktikum gemacht. Gerade jobbt sie als Kellnerin, hofft auf eine Stelle, die ihrer Qualifikation entspricht. Die anderen sind mir voraus, die haben ja einfach ihre Netzwerke, klagt sie.
Die kennen die Sprache auch ein bisschen besser, wie halt das System funktioniert. Ich hatte auch keine Vorerfahrungen, wie man sich auf Vorstellungsgespräche vorbereitet, ob es da irgendwie kulturelle Besonderheiten gibt, auf die ich aufpassen muss. Und das hat mir halt hier geholfen, das noch ein bisschen zu vertiefen, dieses Wissen.
Seit 6 Jahren bereits unterstützt die Beuth-Hochschule ausländische Akademiker. 60% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben anschließend einen adäquaten Job gefunden. Auch Daria Penjaeva aus Moskau. Sie ist Raumfahrtingenieurin. Eine entsprechende Stelle in Berlin zu finden, war schwierig. Das Problem bei mir waren aber nicht die fehlenden Fachkenntnisse, erklärt die 34-Jährige. Sie waren persönlicher Art.
Auf Vorstellungsgespräch wirklich nicht selbstbewusst und vielleicht das passt nicht zu jungen Startup-Teams. Die wollen die Leute nehmen, die sehr sicher sein und die faszinieren. Ja, und vielleicht habe ich nicht so gut gepasst.
Zusammen mit einem Coach lernte Daria Peña-Eva, sich im Vorstellungsgespräch richtig zu präsentieren. Immer wieder hat sie es geübt. Am Ende war sie erfolgreich. Als erstes erhielt die Russin einen Vertrag bei einer Zeitarbeitsfirma. Jetzt hat sie eine Stelle als Datenanalystin bei einer Tochter der Deutschen Bahn.
Ich habe die Leute hier gefunden, die gleiche Probleme haben und ich fühlte mich nicht so einsam.
Der Austausch untereinander hilft, genau wie die Coaches, die in Einzeltrainings beim berufsspezifischen Deutsch nachhelfen, bei der Bewerbungsmappe oder der Präsentation in speziellen Online-Netzwerken. Die Teilnehmer lernen zum Beispiel, wann eine Initiativbewerbung sinnvoll ist und wann nicht, erläutert Programmkoordinatorin Constanze Adlung.
Aber wie sieht auch eine Bewerbungsmappe aus? Worauf muss ich achten? Mache ich nur einmal einen Lebenslauf und schicke den an alle Arbeitgeber? Oder gucke ich jedes Mal, habe ich da genau die Aufgaben drin, die der auch braucht? Das ist ja meistens der größte Fehler. Man macht einmal einen Lebenslauf und der soll dann für alles herhalten.
Im Laufe der letzten Jahre hat Constanze Adlung das Programm zur Qualifizierung ausländischer Akademiker immer wieder überarbeitet. Eine kurze Variante, 3 Monate, vermittelt nun soziale und kulturelle Kompetenzen. Bei der längeren Variante, bis zu 9 Monate, kommen fachspezifische Kurse hinzu.
Der Weg in den Arbeitsmarkt für zugewanderte Akademikerinnen und Akademiker ist nicht leicht in Deutschland, auch wenn hierzulande Fachkräfte ja fehlen, Claudia van Laak berichtete. Und wir bleiben beim Thema Fachkräfte, und zwar Fachkräfte auf Wanderschaft.
Fachkräfte auf Wanderschaft. Die Serie.
Die Globalisierung macht ja nicht bei Waren Halt. Auch Fachkräfte sind nicht mehr an Landesgrenzen gebunden. Und in unserer Serie beleuchten wir dieses Phänomen aus unterschiedlichen Perspektiven. Und der heutige Fokus, der führt uns an den Persischen Golf.
Man bekommt schon hier, gerade als Deutscher, wird man häufig als Ausländer erster Klasse behandelt.
Dubai ist natürlich sehr weltoffen auch.
Die Infrastruktur, was die Emiraten anbietet für Expat, ist, kann man sagen, eine der besten in der Welt.
Wertschätzung, das ist es, was diesen 3 entgegengebracht wird in Riad und Dubai. Wertschätzung dafür, dass sie überhaupt gekommen sind, denn in den Golfstaaten gilt es als verpönt, in der Privatwirtschaft zu arbeiten. Das führt dazu, dass die Arbeit in privaten Firmen und Konzernen zu 90% von sogenannten Expats, also Ausgewanderten, erledigt wird. Sebastian Sohns, politischer Analyst zu den arabischen Golfstaaten beim Forschungsinstitut Carpo in Bonn.
Die Arbeitsteilung ist eigentlich sehr einfach. Und zwar gibt es einen sehr, sehr starken staatlichen Sektor, der quasi in all diesen Staaten in den letzten Jahrzehnten der wichtigste Arbeitgeber war. Das heißt öffentliche Verwaltung, Ministerien etc., auch teilweise staatliche Unternehmen, die ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, gerade bei der Förderung von Öl etc. Die Privatwirtschaft war sehr lange sehr unterentwickelt, fast ausschließlich dominiert von ausländischen Arbeitskräften.
In Dubai, dem Emirat am Persischen Golf, sind überhaupt nur 10% der Bevölkerung Emirat. Also Einheimische, der Rest sind Expats aus aller Welt. Sie werden gebraucht als Ingenieure, Mediziner, Restaurantbetreiber. Die Stadt mit 289 Wolkenkratzern und künstlich angelegten Inseln ist beliebt für ihr internationales Flair. Clara Fexer und ihr Mann Maximilian Escobar sind vor 2 Jahren hergezogen. Die Deutsche und der Kolumbianer fühlen sich so wohl, weil es hier keine Mehrheitsgesellschaft gibt.
Ja, so das Land versucht auch sehr aktiv das Thema Toleranz zu haben und das ist etwas von der Regierung auch gepusht, dass keiner sollte sich wegen seiner Herkunft oder seiner verschiedenen Religionen unwohl fühlen.
Escobar ist bei Siemens dafür zuständig, die Golfstaaten mit Energieinfrastruktur auszurüsten. Der in Deutschland promovierte Maschinenbauer kann in Dubai sein ganzes Wissen und seine Erfahrung einbringen. Es sind die großen finanziellen Möglichkeiten und die geringen regulatorischen Hürden, die ihm Erfüllung im Arbeitsleben bringen.
das ist etwas, das Spaß macht, weil man weiß, okay, diese sind Weltklasse-Projekte, die haben die höchste Wirkungsgrad oder höchste Sicherheitsansprüche. Und das versucht das Land immer zu machen, so die immer Vorreiter in verschiedenen Gebieten. Und das letztendlich macht ein gutes Erfolgsgefühl bei allen, die zu solchen Projekten beitragen.
Seine Frau, Clara Fexer, hat nach der Elternzeit gerade erst wieder angefangen zu arbeiten bei dem Medizingerätehersteller Dräger aus Lübeck, der in der sogenannten Healthcare City in Dubai eine Niederlassung hat. Im Alltag werde einem viel abgenommen, sagt sie.
Also in Dubai funktioniert eigentlich alles sehr gut. Die Infrastruktur ist teilweise sogar besser als in Europa. Ich kann auch als Frau dort ganz normal mich bewegen. Es gibt einen sehr großen Dienstleistungssektor, also man kann sich alles nach Hause liefern lassen.
Expats, die in Dubai im Angestelltenverhältnis arbeiten, müssen meist keine Steuern zahlen. Das hat am Golf sozusagen Tradition, erklärt Sebastian Sohns, politischer Analyst zu den Golfstaaten bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.
Die enormen Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft in den letzten Jahrzehnten haben dazu geführt, dass der Staat zum Vollkaskoversorger geworden ist, der Bevölkerung. Das heißt, es existierte jahrzehntelang in allen diesen Golfstaaten Steuerfreiheit, ein kostenloses Bildungssystem, kostenlose Gesundheitsversorgung, Altenpflege etc.
So auch in Saudi-Arabien. Anders als in Dubai ist der Anteil an Ausländern deutlich geringer. Er liegt bei 30%. Aber ähnlich wie in Dubai gilt auch hier, für den Privatsektor zu arbeiten, gilt bei Saudis als unwürdig. Dabei hat das Land unter einer hohen Jugendarbeitslosigkeit zu leiden. Das Königshaus hat deshalb ein Saudisierungsprogramm eingeführt, genannt Nitakat.
Das Nitakat-Programm ist so eine Art Anreiz. Das heißt, man hat ein Quotensystem eingerichtet, dass Privatunternehmen eine bestimmte Mindestquote an einheimischen Arbeitskräften beschäftigen müssen. Wenn sie das nicht einhalten, dann gibt es Strafzahlungen oder auch Entzug der Lizenz. Das trifft viele Privatunternehmen sehr stark, weil saudische Arbeitskräfte in der Regel sehr viel teurer sind und in der Regel auch weniger bereit sind zu leisten.
Wirtschafts- und Steuerberater Franz Josef Epping hat daraus eine Tugend gemacht. Der Partner bei der Beratungsfirma Ernst & Young hat Kurse aufgezogen und bildet selbst Saudis zu Steuerthemen aus. Er bekommt dafür sehr viel Anerkennung zurück, sagt er.
Ich bin insofern auch für Ausbildungsprogramme von vielen Saudi Nationals zuständig. Und das ist was, was durchaus persönlich dann von denen auch sehr, sehr geschätzt wird. Und das lassen die einen dann auch im besten Sinne deutlich fühlen. Und das ist schon was, was ich dann persönlich sehr, sehr schätze auch.
Die Dynamik und der Wandel am Golf ist für die meisten Expats der Anreiz, da mitmachen zu können. Und die Golfstaaten sind auf ihr Know-how angewiesen, um die Zeit nach den gigantischen Öleinnahmen vorzubereiten.
Das war Tina Fuchs im letzten Teil unserer Reihe Fachkräfte auf Wanderschaft. Auf unserer Homepage deutschlandfunk.de/campus können Sie übrigens alle Teile der Serie nochmal nachhören. Das war Campus und Karriere für heute. Hier gibt's gleich Corso, Kunst und Pop und da steht dann Ulrich Biermann am Mikrofon. Und bei ihm geht es heute über Computerspiele aus Afrika und um einen Einblick in die dortige Entwicklerszene. Für Campus und Karriere war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.